Ja, ihr Lieben, meine Damen und Herren, Anna Tuschling ist hier, und zwar hier. Das ist wunderbar, sie hat es geschafft, ist fürchterlich gejetlaggt, denn sie kommt gerade aus Princeton, wo sie ein Forschungssemester verbracht hat und dabei auch mitgewirkt hat an einer wunderbaren Einrichtung unserer Partneruniversität, nämlich an der Princeton Weimar Summer School on Media, die wir letztes Jahr hier veranstaltet haben, die sich an Doktoranden und Postdoktoranden wendet und die in diesem Jahr unter dem Titel Spaces of Media in Princeton eben stattgefunden hat und an der sie mitwirkt und da sozusagen im weiteren Weimarer Einzugsbereich war und jetzt schon wieder ist, was eine große Ehre und eine grandiose Freude ist. Anna Tuschling, das muss ich ablesen, weil man dabei das bemerkt, wir müssen es genau machen, ist Professorin für Medien und anthropologisches Wissen an der Ruhr-Universität Bochum, dort im Institut für Film- und Medienwissenschaft. Da gibt es ein großes Forschungsprojekt von der Mercator-Stiftung eingerichtet, das sich mit der Anthropologie beschäftigt, unter dem Titel Räume anthropologischen Wissens. Und darin leitet Anna Tuschling ein Unterprojekt, die Medien moderner Affektforschung. Da geht es also darum, inwiefern Medien mitwirken an der wissenschaftlichen Erfassung und Erforschung dessen, was der Mensch sei. Von Fotografien und bewegten Bildern oder noch früher auch andere Medien, Zeichnungen, Beschreibungen bis hin zu modernen Messmethoden, Bestimmungsmethoden. Also ein Seitenzweig der Wissensmedien oder Medienwissensproduktion. In diesem Fall, wie produzieren die Medien das Wissen vom Menschen? Anna Tuschling hat früher auch andere Sachen gemacht. Sie hat sich zum Beispiel intensiv und tut das, glaube ich, auch noch mit einem speziellen Affekt, der gleichzeitig eine existenzielle Lage ist, beschäftigt, nämlich mit der Angst. Anxiety, Angst, ist ein wichtiges Forschungsthema, das sie bearbeitet hat. Aber angefangen hat sie ganz anders. Sie hat nämlich Psychologie und Germanistik studiert an diversen Universitäten und schließlich an einer weiteren Universität, nämlich in Basel, sich 2006 promoviert mit einer schönen Arbeit, die Sie auch nachlesen können, weil sie im Transkriptverlag erschienen ist. Klatsch im Chat, Freuds Theorie des Dritten im Zeitalter elektronischer Kommunikation. Dann war sie in New York einige Zeit lang, 2006, und war dann von 2006 bis 2009 als promovierte Mitarbeiterin, Assistentin am dortigen Institut für Medienwissenschaft, hat dann dort auch mitgewirkt an der großen Tagung, das sage ich Ihnen nur, weil es auf dem Leben der Forschung ist, Medias in Res, das war damals ein großes Sum-up des Zustands der medienwissenschaftlichen Forschung und sie hat mit Anna von der Heiden und Till Heilmann auch den entsprechenden Band herausgegeben, ein ziemlich interessantes Kompendium, wo eigentlich alles, was in der deutschsprachigen Medienwissenschaft und darüber hinaus unterwegs ist, auch vertreten ist. War dann auch mit einem Gaststipendium an der Humboldt-Universität und ist nun seit 2010 in Bochum mit diesem Lehrgebiet über Medien und anthropologisches Wissen. Ich weiß nicht, ist Ihr Buch über die Arbeit in der Psychoanalyse erschienen oder erscheint es morgen?
Nee, es ist da.
Ja, also das ganze Thema der Psychoanalyse ist auch präsent natürlich bei Anna Tuschling. Das ist ein ganz frischer Band, in den ich aber noch nicht reingeguckt habe, das muss leider gestehen. Den jüngsten Einblick in Ihre Arbeit geben Sie jetzt und darüber bin ich sehr froh und bitte, bitte kommen Sie.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einleitung und vor allem auch für die Einladung, die mich sehr geehrt hat und sehr freut. Und ich hoffe, ich bin nicht zu sehr gejetlaggt und werde mich und Sie jetzt nochmal mitreißen. Und zwar, was ich vorhabe, ist so etwas wie eine Fremdheitserfahrung nochmal durchzugehen und zum Ausdruck zu bringen. Und zwar der Fremdheitserfahrung bei Lektüren aus meinem alten Fach Psychologie. Und wie Sie daran schon gehört haben, ist mein Vortrag so etwas, also wie ein Wagnis. Und ich bitte Sie, mir bei diesem Wagnis mit aller Offenheit zu folgen. Ich werde also darzulegen versuchen, warum die Medienwissenschaft es nicht länger unterlassen sollte, sich nachdrücklicher zur Bewusstseinsforschung zu äußern. Was hier unter Bewusstseinsforschung zu verstehen ist und wie Sie hier interessieren könnte, erläutere ich gleich. Doch lassen Sie mich zunächst noch weitere Gründe nennen, warum ich dieses vielleicht nicht unbedingt populär klingende Vortragsthema gewählt habe, von dessen Reichweite und Relevanz ich gleichwohl überzeugt bin. Ein Grund liegt in meinem Eindruck begründet, dass es wichtig ist, Diskussionen philosophischer Psychologien endlich ausdrücklicher mit einem expliziten und das heißt medienwissenschaftlichen Begriff der Medialität und medialer Praktik zu konfrontieren. Darzulegen, warum sich die Medienwissenschaft zur Bewusstseinsforschung äußern sollte, heißt für mich nämlich, die fast unmöglich scheinende Frage zu exponieren, ist geistige Tätigkeit letztlich eine Form medialer Praktik? Ein weiterer Grund, warum ich hier zur Bewusstseinsforschung spreche, besteht im Problem der Metaphorik und Technik der Lücke in all ihren Spielarten. Dabei geht es mir nicht um eine rhetorische Repostmodernisierung des Materialismus, an dem sowohl die Bewusstseinsforschung wie auch große Teile der Medienkulturwissenschaft derzeit hängen. Vielmehr meine ich, dass es wichtig ist, dem medienwissenschaftlich nachzuspüren, was in der Bewusstseinsforschung die Erklärungslücke zwischen Erlebniszuständen und deren materieller Basis genannt wird. Aber haben Sie keine Angst, ich werde Sie nicht auf das Schlachtfeld um die sogenannte Willensfreiheit führen. Was hat man nun unter Bewusstseinsforschung zu verstehen? Es handelt sich dabei um eine anhaltende Kontroverse im Übergangsbereich verschiedener Felder, zu denen vor allem die Psychologie, die Hirnforschung, die Philosophie natürlich und seit kurzem auch die Soziologie gehören. Im Kern geht es um den Streit, ob das Phänomen des Bewusstseins tatsächlich aus materiellen Grundlagen ableitbar sein kann und ob das Bewusstsein nach wie vor Rätsel aufgibt und bewusstes Agieren zu seinem Verständnis andere Paradigmen als jene auf Kausalität basierende verlangt. Wichtige Schlagworte sind hier Materialismus, Qualia, da komme ich gleich noch drauf, das zerebrale Unbewusste und eben die Erklärungslücke, die ich Ihnen gleich vorführen will in ihren sprachlichen Ausgestaltungen. Die einschlägigen Autorinnen und Autoren, zu denen unter anderem der Naturforscher Émile Dubois-Raymond, der Philosoph Joseph Levine und andere gehören, greifen dabei auf klassische Fälle nicht nur der aktuellen Neurowissenschaft und ihrer Erklärungen der geistigen Tätigkeit sowie des Bewusstseins zurück, sondern auch auf Übungen und Gleichnisse bei Leibniz und anderen Größen der Philosophiegeschichte. Ich möchte hier mit dem Ausdruck Bewusstseinsforschung deshalb zunächst weitergefasst und allgemein die wiederkehrende Debatte über die Rätselhaftigkeit des Bewusstseins als emergentem Phänomen begreifen und auch die verschiedenen gestaltigen Antworten auf diese Rätselhaftigkeit damit einbeziehen. Wesentlichen Bestandteil meiner Annahme bildet die grundlegende Überzeugung der Medienwissenschaften, dass eine prinzipielle und unumgängliche Mediengebundenheit jeglicher Forschung und auch jeglichen Nachdenkens über das Problem des bewussten Denkens und Fühlens nicht von der Hand zu weisen und darum mitzubearbeiten sein wird. Im betrachteten Kontext muss man dies erwähnen, also innerhalb der Bewusstseins- und Affektforschung, weil es sich dabei um Diskurse handelt, in denen dies keinesfalls eine durchgesetzte Einsicht ist. Für die Bewusstseinsforschung, die sich in Teilen auch dezidiert so nennt, gilt derzeit dennoch, dass sie in wesentlichen Teilen ein Nebenschauplatz des hegemonialen Materialismus ist. Aber ganz offensichtlich eben nicht Teil eines Medienmaterialismus und dies auch nicht, so scheint es mir wenigstens, sein kann. These ist nun, dass es lohnt, einen ungewohnten und das heißt einen medienwissenschaftlichen Weg der Diskussion einzuschlagen. Das heißt auch, dass ich hier weder eine Anknüpfung an den Physikalismus in seiner monistischen und nicht reduktiven Spielart noch an die erkenntnistheoretische Philosophie des Bewusstseins vorschlage, sondern versuche, einen gänzlich anderen Zugang zumindest für möglich zu halten. Man kann das Bewusstsein als Welträtsel stehen lassen, wie der Philosoph Peter Biri vorzuhaben scheint. Man kann und sollte es wahrscheinlich auch mit Tobias Schlicht und mit Michael Wolff und anderen in Kant und Hegel nachverfolgen und nachvollziehen, warum diese das sogenannte Leib-Seele-Problem, was hier mit betroffen ist, als solches aushebeln. Man kann natürlich auch einem eliminativen Materialismus oder einem ontologischen Monismus anhängen und sagen, Bewusstseinsinhalt ist Hirn, und auf die Zeit setzen, bis die Neurowissenschaften ihre Arbeit getan haben. Oder aber, und das soll hier geschehen, man kann die sogenannte Lücke zwischen dem, was als Bewusstsein und dem, was Gehirn heißt, selbst thematisch werden lassen, ohne dabei unbedingt und per se hoffen zu können, mit diesem Schachzug eine Lösung der Frage herbeizuführen. In gewisser Weise ist dies auch schon im Vorgriff auf die Medienforschung, unter anderem bei Lacan in seiner Ausarbeitung des Symbolischen und des Realen, bei Derrida im Denken der Differenz und des Denkens als Differenz und besonders bei Deleuze in seiner Kinotheorie geschehen. Dennoch lässt sich brüsk einwenden, kann Medienforschung aber überhaupt dazu beitragen, die Voraussetzungen des Bewusstseins zu verstehen? Bevor vielleicht einmal eine Antwort möglich sein wird, ist diese Frage durchaus zu prüfen. Ich werde mich deshalb nicht sofort und vorschnell um eine Antwort bemühen, sondern die Frage zunächst einmal durchspielen mit Ihnen. Vielleicht werden einige gar geneigt sein, die Gegenfrage zu stellen. Will insbesondere eine Medienphilosophie überhaupt etwas zum Verständnis der Möglichkeitsbedingungen des Bewusstseins beitragen, deren historischen und technischen Charakter sie doch allererst mit aufgedeckt hat? Hier sehe ich dennoch deutliche Belege, dass sich nicht nur die Medienphilosophie im engeren Sinne, sondern die Medienforschung insgesamt ihrem eigenen Verständnis nach schon jetzt und von leichter Hand in diesem Sinne betätigt, so könnte man sagen. Medien, Wahrnehmungs- und Körpertechniken, materielle Memotechniken sind Voraussetzungen, Möglichkeitsbedingungen bewusster Reflexion, so die allgemeine Annahme. Man könnte also damit argumentieren, dass die Medientheorie die Frage des Bewusstseins immer schon absorbiert und erledigt hat, indem sie ihrer gesamten detaillierten Arbeit zugrunde legt. Ich mache mich also im Folgenden an so etwas wie eine Fußnote dazu, die bei der Kommentierung alter Fragen vielleicht ein neues Kratzen hilft. Was ich konkret dafür jetzt tun werde, ist eine Lektüre Émile de Bois-Raymonds mit einer kritischen Lektüre Catherine Malabous zu kontrastieren und anhand dieser Leseeindrücke meinen Punkt deutlich machen. Medienwissenschaft hat meines Erachtens noch viel zum Seelengespenst zu sagen, wie der Materialist Friedrich Karl Lange das Bewusstsein nennt. Wie deutlich geworden sein könnte, bilden die Schicksale des Materialismus einen nicht unwichtigen Subtext meiner Überlegungen. Denn es lohnt sehr, die derzeitigen Formen des Materialismus in ihrer Unterschiedlichkeit diskursiv zu situieren und weiter zu markieren. Bei aller Differenz zwischen Kulturwissenschaft und Hirnforschung kommt der Materialismus übrigens sogar im Sound der Titel direkt zum Ausdruck. Verschaltungen legen uns fest, ist beileibe kein bislang unbekannter Aufsatz Friedrich Kittlers und auch kein Zitat aus seiner Hand, sondern es ist der Titel einer programmatischen Arbeit des Hirnforschers Wolf Singer. In diesem Titel wiederholt sich auch das Uns, welches im etwas kolossal anmutenden Titel dieses Vortrags, Was uns vorausgeht, enthalten ist. Der Titel ist von mir zugleich ernsthaft sowie aus Gründen der Provokation gewählt. Er könnte sich direkt in die Neurowissenschaften mit ihrem zerebralen Apriorismus einpassen, aber ebenso eine vielleicht etwas zu anthropologisch klingende Variante des Medientechnik-Apriori zum Ausdruck bringen. Dem hirnphysiologischen Materialismus nähert sich Friedrich Kittler übrigens ohne übermäßiges Interesse an der konkreten Forschung, aber auch ohne Kontaktscheu, zum Beispiel in Der Gott der Ohren. Hier konstatiert er, der Kopf, nicht bloß als metaphorischer Sitz des sogenannten Denkens, sondern als faktische Nervenschaltstelle, wird eins mit dem, was an Informationen ankommt und nicht bloß eine sogenannte Objektivität, sondern Sound ist. Nun geht es mir nicht so sehr darum, einen Medienmaterialismus einfach zu reklamieren und den absoluten Kontrast mit der Hirnforschung herauszustellen, sondern vielmehr darum, anhand des ausgewählten Schauplatzes Bewusstsein mitzudiskutieren, was diese Formen des Materialismus in wichtigen Punkten trotz allem differenziert. Die eigentümliche Rhetorik, speziell der populären Hirnforschung, bildet dabei einen guten Ausgangspunkt und sei nochmals kurz in Erinnerung gerufen. Den klassisch gewordenen Buchtiteln »Aus Sicht des Gehirns« und »Der Beobachter im Gehirn« von Roth und Singer, aber auch einfachen Überschriften, die da lauten »Wie Wissen in den Kopf kommt« oder auch »Reading with the Brain« ist ein nicht unbedingt freiwilliger Humor nicht abzusprechen. Man könnte die Nähe zum Lachen, in die man hier gebracht wird, einfach damit erklären, dass einem die Plakativität einer solchen Art der Wissenschaft fremd bleibt, obwohl diese in Anspruch nimmt, die Sicht auf einen selbst und so auch meine Sicht auf mich zu verändern. Doch die freiwillige Stilblütenartigkeit der Titel birgt mehr Sophismus als zunächst vermutet. Die Philosophin Katrin Malabou spielt bewusst mit der angedeuteten Sprachstrategie, wenn sie ihre Arbeit »Was tun mit unserem Gehirn?« »Que faire de notre cerveau?« übertitelt, der auch die Suche nach einem lebenswissenschaftlich kompatiblen Begriff der Praktik und Handlung ausdrücken soll. Für Malabou läuft die Verwendung dieses Titels oder man könnte sagen dieser Art von Titel darauf hinaus, die Grenze zwischen dem Nervensystem und der Psyche aufzuheben. Malabou schreibt, Zitat, »Wir sagen absichtlich immer wir und sei es nur, um die Frage, was tun mit unserem Gehirn, stellen zu können. Aber wer ist nun dieses Wir und welche Beziehung hat das Wir bzw. allein schon die Möglichkeit, wir sagen zu können zum Gehirn. Im majestätischen Plural kommt für Malabou nichts weniger als das gesamte Wissenschaftsprogramm der Zerebralwissenschaften zum Ausdruck. Denn das Gehirn sei eben kein einfaches Organ mehr, sondern der organische Zusammenhang und die organische Kohärenz der Persönlichkeit. Wir stellt damit das spezifische Produkt der Aufhebung der falsch postulierten abendländischen Grenze zwischen Psyche und Körper dar. Jene Neuverwendung des Wir ist allerdings auch das eigene Programm der Philosophin Malabou, die der sogenannten Kontinuitätsthese der materialistischen Philosophie und Neurophilosophie anhängt, also dass es keinen Unterschied gibt zwischen Nervensystem und dem, was man Bewusstsein, Psyche, Erfahrung und so weiter nennt. Malabou tritt explizit dafür ein, die begrifflichen Grundlagen ihres Lehrers Jacques Derrida, und das ist hierzulande wenig diskutiert, materialistisch zu reformulieren, und das heißt für sie auch explizit, die Differenz selbst lebenswissenschaftlich und biologisch zu verstehen, wie sie es zum Beispiel in ihrem Essay »The End of Writing« ausführt. Sie rechnet mit diesem Wir gewissermaßen mit der für sie noch zu traditionellen philosophischen Verwendung des Wir bei Derrida ab. Irgendetwas aber stimmt nicht mit der so vermeintlich offensichtlichen Kontinuität, dem unprätentiösen Grenzfall zwischen dem, was Bewusstsein, Psyche, etc. einerseits und dem, was Gehirn, Nervensystem, Physiologie, Körper andererseits genannt wird. Mit Michael Hagner gesprochen, könnte man etwas leger einwerfen, dass diese Strategie einfach nicht aufgeht, vielleicht auch, indem sie irgendwie zum Lachen reizt. Dass wir längst nicht mehr im Sattel sitzen, ist allerdings seit 1900 Allgemeinplatz und auch medienarchäologisch durchgesetzt. Ich würde deshalb vor allen Dingen sagen, der freiwillig-unfreiwillige Witz von Titeln wie Wissen in das Gehirn kommt, spricht für die faktische Widersinnigkeit einer Grenze, Lücke oder auch Kluft, die nun selbst zu Wort kommen soll. Ich greife ein historisches und sprachlich reiches Beispiel heraus,
um die offenbare Unumgänglichkeit der Lücke in der Bewusstseinsforschung vorzuführen. Das Beispiel wird Ihnen wahrscheinlich nicht unbekannt sein, aber erlauben Sie trotzdem, dass ich aus Émile Dubois-Raymonds 1872 gehaltener Rede über die Grenzen des Naturerkennens lese. Zur großen Empörung nicht weniger seiner Fachkollegen begrenzt Dubois-Raymond bekanntlich das Naturerkennen und damit das materialistische Paradigma der Zeit in doppelter Hinsicht. Er postuliert zwei Formen des Nicht-Wissen-Könnens. Auf der einen Seite die Unfähigkeit, den Ursprung von Materie und Kraft zu verstehen, und auf der anderen Seite eben das Unvermögen, geistige Vorgänge aus materiellen Bedingungen zu begreifen. Dubois-Raymond zieht für sich und andere Naturforscher den sprichwörtlich gewordenen Schluss Ignoramus e ignorabimus. Wir wissen es nicht und wir werden es nicht wissen. Und es ist wichtig, in diesem Zusammenhang nachzuvollziehen, wie Émile Dubois-Raymond die Grenzen dieser von ihm selbst betriebenen Art des Naturerkennens absteckt. Sie verlangen den Verweis auf die Zukunft, sie verlangen ein Ignorabimus, weil sie ihrer Anlage nach absolut und sogar bis in alle Zeiten bestehen sollen. Unser Naturerkennen ist eingeschlossen, so Dubois-Raymond, zwischen zwei ewig gesteckten Grenzen. Zitat: Innerhalb dieser Grenzen ist der Naturforscher Herr und Meister, zergliedert er und baut er auf, und niemand weiß, wo die Schranke seines Wissens und seiner Macht liegt. Über diese Grenze hinaus kann er nicht und wird er niemals können. Zitat Ende. Diese Kennzeichnung der Begrenzung des naturwissenschaftlichen Erkenntnisvermögens als ewig lässt sich in ihrer philosophisch-ethischen Dimension verstehen und ist auch häufig so verstanden worden. Wäre nichts an mentalem Erleben mehr unverstanden, so das Phantasma, dann würden wir uns einer aufgeklärten Lehre und unzähligen Möglichkeiten der Manipulierbarkeit der erkannten Natur inklusive des menschlichen Bewusstseins gegenübersehen, die nicht wünschenswert sein können. Eine Möglichkeit, die bekanntermaßen auch häufig den Medien als solchen unterstellt wird. Man sollte aber auch die davon zu unterscheidende und eigentlich stichhaltigere erkenntniskritische Dimension der Analyse Dubois-Raymonds deutlich sehen. Er erteilt dem von ihm vertretenen Materialismus überhaupt keine Absage. Im Gegenteil, denn wie der Philosoph Joseph Levine mit der Postulierung eines Explanatory Gap nach ihm, schärft er ihn ja im Grunde, indem er seine Begrenzung und damit seinen Geltungsbereich markiert. Mentales kann übrigens, wie schon bei Leibniz, deshalb nicht aus den materiellen Bedingungen abgeleitet werden, weil es nicht mit den Gesetzen der mechanischen Kausalität allein erklärbar wird. Geistige Vorgänge würden außerhalb der Kausalgesetze stehen und es sei grundsätzlich unmöglich, durch eine mechanische Kombination zu erklären, so Dubois-Raymond, warum ein Akkord königscher Stimmgabeln wohl, die Berührung mit glühendem Eisen aber wehtut. Ob Dubois-Raymond mit seiner Strategie wirklich einen anderen Wissenschaftsraum eröffnen will, muss stark in Zweifel gezogen werden. De facto aber tut er es unter der Hand, und auch dies ist für hereinlauschende Wissenschaften von Relevanz. Zu Recht hat außerdem die wissenschaftsgeschichtliche Einordnung Dubois-Raymonds stattgefunden und seine Verwendung des Laplacischen Geistes und sein mechanistisches Weltbild sind dabei herausgestellt worden. Hier interessiert er jedoch als Stichwortgeber für etwas, das nach wie vor Leitmetaphorik der sogenannten Bewusstseinsforschung dient: die Beschreibung einer Grenze, Lücke oder Kluft in den Erklärungen der Beziehungen zwischen Erlebniszuständen und den körperlichen Mechanismen. Es geht auch nicht um die Originalität der Ausführungen Dubois-Raymonds, die schon in der antiken und neuzeitlichen Philosophie, aber eben auch bei Friedrich Karl Lange in seiner großen Geschichte des Materialismus Thema waren. Lange soll übrigens direkter Einfluss von Dubois-Raymond gewesen sein, wie Paun darlegt. Wie beschreibt nun ja, wie metaphorisiert Dubois-Raymond die für ihn so deutliche Unerklärbarkeit geistiger Zustände und somit das Bewusstsein als Grenze und Rätsel im Wortlaut. In einer Art Parabel erzählt er zunächst von der Entstehung des Lebens der Tier- und Pflanzenwelt, wie sie sich aus wissenschaftlicher Sicht dem Erkennen darbietet. Auch das reichste bei de Saint-Pierre, Humboldt und anderen entworfene Gemälde eines tropischen Urwalds, all die Fülle und Buntheit an Kreaturen und ihrer Fortpflanzung, biete dem theoretischen Naturforscher nichts anderes als bewegte Materie dar. Es ist durchaus bemerkenswert, dass das Leben selbst hier gar nicht als Rätsel auftritt, sondern als großes Ensemble von Teilungen bzw. Separierungen und Neukombinationen. Dann aber trete in der Entwicklung des Lebens auf Erden zu einem unbekannten Zeitpunkt, auf dessen Bestimmung es auch nicht ankommte, etwas radikal anderes, etwas Unerhörtes auf. Etwas ebenso Unbegreifliches wie eben die erste Bewegung, also das Rätsel von Kraft und Materie. Zitat: Der in negativ unendlicher Zeit angesponnene Faden unseres Verständnisses reißt und unser Naturerkennen gelangt an eine Kluft, über die kein Steg, kein Fittich trägt. Wir stehen an der Grenze unseres Witzes. Dies neue Unbegreifliche in der Entwicklung des Lebens auf Erden ist das Bewusstsein. Zitat Ende. Wir haben es Karl May-mäßig mit dem bestimmten Ende eines Abenteuers, des großen Abenteuers Naturwissenschaft zu tun, wie die bildhafte Übersteigerung der Lücke hier zur Kluft zeigen will, die eben ohne Steg ist, die sich zu keiner Form des Hinübertragens oder allgemeiner gesprochen der Übertragung eignen soll. Daher verwundert es auch nicht, dass du Bois-Raymond dasjenige, was sich der Erklärung entziehen soll, paradoxerweise durch das Medium Schriftsprache hindurch als unmittelbar darstellen will. Zitat: Welch denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglich nicht weiter definierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen? Ich fühle Schmerz, fühle Lust, ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe Rot. Und der ebenso daraus fließenden Gewissheit, also bin ich. Zitat Ende. Mit losem Bezug auf die Prinzipien der Philosophie von Descartes postuliert du Bois-Raymond lange vor dem Neurowissenschaftler Damasio hier also ein Ich fühle, also bin ich und eine naturtheoretische Art von affektivem Apriorismus. Du Bois-Raymond bahnt hier an, was dann im 20. Jahrhundert unter anderem als Qualia-Problem, also Qualitätsproblem, Problem der qualitativ erfahrbaren Gefühlszustände, breit diskutiert wird. Unter anderem von Thomas Nagel, der einen einschlägigen Aufsatz mit dem Titel How is it to be a bat? Also wie ist es, eine Fledermaus zu sein, geschrieben hat. Bewusst erlebte Gefühlsqualitäten sollen aus Sicht dieser philosophischen Positionen nicht auf körperliche Vorgänge reduzierbar sein, in manchen Ausprägungen sollen sie gar nicht reduzierbar sein. Anschaulich wird das Qualia-Problem auch in den sogenannten vielfach variierten Zombie-Argumenten, die finde ich besonders schön, denen zufolge es möglich sein müsste, einen physiologisch vollständig identischen Klon zu einem mit Bewusstsein ausgestatteten Lebewesen im Zustand des Schmerzes herzustellen, ohne dass der Zombie irgendeine Form des Schmerzes empfinde oder erlebt. Unzweifelhaft bot und bietet die klassische Satzfolge Ich fühle Schmerz, fühle Lust und so weiter diverse Anschlussmöglichkeiten. Sie lässt sich verstehen als Sprung von der Ebene objektiver, physiologischer und materialistischer Hirnforschung auf die in Anführungsstrichen subjektive Ebene des Erlebens. Sie lässt sich als Problem der Sinnlichkeit, eben als Leib-Seele-Problem, als Frage nach dem Subjekt der Aussage, ich schmecke, und der Subjektivität als solcher interpretieren. Oder sie lässt sich hermeneutisch als Frage nach Bedeutung reformulieren, den beteiligten Stoffen Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, ist es schließlich ganz und gar gleichgültig, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Mir in Anführungsstrichen kann es das nicht sein, schon allein weil das Vorhandensein und das Verhältnis der Stoffe über Leben und Tod entscheidet. Aber alle diese Zugänge sind noch kein medienwissenschaftlicher Zugang, auf den ich anschließend als Möglichkeit zu sprechen kommen möchte. Da lassen wir zunächst noch ganz kurz jüngere Stimmen zu Wort kommen, um die tatsächlich bestehende Aktualität der Wortwahl und Thematik Dubois-Raymonds zu unterstreichen. Der Philosoph Tobias Schlicht resümiert, Zitat, die zeitgenössische Philosophie des Geistes ist zwar wesentlich durch materialistische Erklärungsversuche des Bewusstseins gekennzeichnet, aber gegenwärtig gibt es weder eine adäquate begriffliche Einordnung des Geistes in die naturalistische Theorie, noch eine konkrete Beschreibung geistiger Phänomene. Es gibt insbesondere eine Erklärungslücke zwischen bloß neurophysiologischen Beschreibungen von Hirnvorgängen und der Bewusstseinsforschung, die es zu schließen gilt. Wir lassen hier einmal die Diskussion beiseite, was hier effektiv Geist heißen soll, der offenbar der Neurowissenschaft wieder hineingezwängt werden soll, nachdem er den Geisteswissenschaften ausgetrieben war, und ob nicht Bewusstsein davon wiederum dringend zu unterscheiden ist. Wie auch immer man im Einzelnen darüber urteilt, trotz des Feuerwerks an aufsehenerregender Literatur und der Diskussion über die zeitliche Verspätung des Bewusstseins gegenüber der zerebralen Aktivierung, entgegen der Fülle an Mehrwissen über die neuronale Architektur, gibt es nach wie vor Anlass zu diesem Resümee. Die sogenannte Erklärungslücke besteht in den Diskussionen offenbar fort, wie Schlicht an anderer Stelle nochmals beschreibt. Zitat, dadurch die Angabe von zugrunde liegenden Hirnvorgängen, die Subjektivität, diese meint hier offenbar recht konkret die Erfahrung von Erlebniszuständen aus der Binnenperspektive, also dadurch die Angabe von zugrunde liegenden Hirnvorgängen, die Subjektivität des bewussten Erlebens zumindest noch nicht verständlich gemacht werden kann, bleibt hier mindestens eine Erklärungslücke und es ist unklar, ob diese durch weitere empirische Forschung geschlossen werden kann oder ob es für solche Grenzen der empirischen Forschung doch prinzipielle Gründe gibt. Zitat Ende. Es gilt hier vor allem, die Ebene nochmals deutlich auszustellen, auf der ich argumentiere. Im Grunde könnte man sagen, reicht ja schon eine leichte Unzufriedenheit und eine vage Möglichkeit, dass, um im Bild zu bleiben, die sogenannten Grenzen des Naturerkennens so etwas wie intakt sein könnten, um alles daran zu setzen, einmal anders vorzugehen. Und dies Vorgehen, so meine ich, könnte in Zukunft gerade auch ein medienwissenschaftliches sein, denn im Grunde arbeitet die Medienwissenschaft, wie gesagt, mit ihrer Vielzahl an Verfahren und Themen bereits daran, die Voraussetzungen des Bewusstseins anders zu entschlüsseln als die Lebenswissenschaften. Medienwissenschaft schafft gleichsam an der Zusammenstellung von so etwas wie einem Teppich der medialen Bedingungen der Möglichkeit von Erlebnisinhalten, Bewusstheit und Denken. Und darum allererst scheint es mir eminent wichtig, dass diese Erkenntnisfülle in die Diskussion um die Architekturen des Denkens einzurücken wäre. Das ist mein einer Punkt. Dies deckt sich gerade nicht mit herkömmlichen philosophischen Lesarten wie derjenigen Peter Bieris, die hier ergänzend erwähnt sei. In einem längeren Kommentar zu Émile Dubois-Raymonds Rede will Biri nämlich das Bewusstsein als ein bleibendes Rätsel exponieren und darum geht es mir gerade nicht. Das Bewusstsein bilde allerdings nicht in jedem Sinne ein Rätsel, so Biri, gerade nicht für die empirische Forschung, denn koordiniertes oder in Biris Worten integriertes Verhalten und kognitive Fähigkeiten als solche seien sehr wohl wenigstens prinzipiell mit den vorhandenen Methoden verstehbar. Vom Verständnis des Erlebens aber sei man noch genauso weit entfernt wie 1872, als Dubois-Raymond aus der Sicht der Physiologie seiner Zeit es für unerkennbar erklärte. Im Sinne des reflektierten Erlebens aus der Innenperspektive bleibt das Bewusstsein laut Biri also per se rätselhaft. Und er stellt sich damit in jene Tradition der zeitgenössischen Philosophie des Geistes, die entweder von einer relativen oder absoluten Unerkennbarkeit dieses phänomenalen Bewusstseins ausgeht. Aus dieser Sicht muss ein Physiologe natürlich als Allianzpartner erscheinen, der wie Dubois-Raymond zum Schluss kommt, dass die Entstehung und Beschaffenheit des Bewusstseins den eigenen Erkenntnismöglichkeiten verschlossen bleibt. Dubois-Raymond bietet sich als Referenz für die philosophische Perspektive oder für eine gewisse philosophische Perspektive auf die Hirnforschung noch des 20. und 21. Jahrhunderts wenigstens auf den ersten Blick hervorragend an. Gerade weil er als Naturwissenschaftler und Materialist dem eigenen Paradigma die Grenzen aufweist. Dies führt natürlich auch zu, dass andere Unternehmungen weniger stark zur Kenntnis genommen worden sind. Es ist, so mein Fazit, eigentlich erstaunlich, dass die kaum abschließbare Diskussion über die Erklärungslücke meist nur die zwei Oppositionen kennt. Also der hier betrachteten Diskussion. Bezogen auf die Erklärungslücke heißt dies, dass ihre Ansätze sich wenigstens lange Zeit darauf konzentrierten, diese entweder schlicht als Kluft stehen zu lassen oder aber zu nivellieren, selbst überbrücken, schließen zu wollen. Der gesamte Anspruch der Lebenswissenschaften der Zeit oder großer Teile der Lebenswissenschaften. Medienwissenschaftlich wäre es nun geradezu darum zu tun, Genese und Funktion der Lücke in Augenschein zu nehmen und diese kurzum vielleicht auch mal selbst thematisch werden zu lassen und zugleich damit, wie schon erwähnt, den ganzen Reichtum an Erkenntnis der Medien als Verfahren für den bewussten Austausch in Anschlag zu bringen. Doch nicht nur das. Dies heißt nämlich auch, die Lücke von einem Erklärungsgegenstand selbst in ein aktives Element des ganzen Vorgangs zu verwandeln, auch auf die Gefahr hin, sich dem Vorwurf der Tautologie auszusetzen, also sozusagen die Lücke gleichsam mit der Lücke zu erklären. Aber hier drängt es mich dennoch einzuwerfen, mit einer Ausdifferenzierung in Sachen Lücken kennt sich die Technik, Forschung und Medienphilosophie aus. Gewissermaßen auf einer Lückenwirtschaft beruht sie doch, denn ohne eine Form der Diskretheit und Diskretisierung von räumlichen und zeitlichen Zuständen, ob als Tür, Fahrstuhl, Haus, Schaltung, Kontinent, Phonem, Bewegtbild, wäre nichts möglich, was unsere Welt an übertragenen, gespeicherten und verarbeiteten Inhalten ausmacht. In eine ganz ähnliche Richtung, aber dennoch unheimlich anders, scheint Catherine Malabou zu argumentieren, ohne dabei explizit auf Medien Bezug zu nehmen. Sie will allerdings im deutlichen Gegensatz zu mir die von Damasio und anderen vorgetragene These der Existenz eines neuronalen Selbst voll und ganz übernehmen, aber mit einem von ihr selbst gewendeten Begriff der Plastizität unterlegen, der auch die, Zitat, geschichtlich-kulturelle Gestaltung des Selbst erklären können soll. Der Übergang vom Neuronalen zum Mentalen, so Malabou, setze Negation und Widerstand voraus. Ich zitiere, es gibt keine klare Kontinuität von einem zum anderen, also vom Neuronalen zum Mentalen, sondern eine Transformation des einen in das andere, ausgehend von ihrem gegenseitigen Konflikt. Bitte fragen Sie mich nicht, was Malabou damit meint an dieser Stelle mit diesem Konflikt. Man muss davon ausgehen, dass die mentale Entwicklung ihr Sein und ihre Identität aus dem Verschwinden des Neuronalen bezieht, dass sie aus einer, jetzt kommt es, Art Leere hervorgeht, welche der höchst widersprüchliche Treffpunkt von Natur und Geschichte ist. Nur eine ontologische Explosion kann den Übergang von einer Ordnung zur nächsten, von einer Organisation zur nächsten, von einer Gegebenheit zur nächsten möglich machen. Ruth Leis wirft nun Catherine Malabou berechtigterweise vor, dass sie mit der genannten einfach vorausgesetzten Leere, einem Blank Space oder auch dem von Malabou in Anlehnung an Derrida sogenannten und inflationären Dazwischen, das Problem einfach durch eine Tautologie zu lösen versucht. Im Zeichenwert der benutzten Register und Bilder gesprochen heißt dies, wie gesagt, man läuft Gefahr, den Explanatory Gap mit dem Gap selbst zu erklären, der bei Malabou dann einfach Leere heißt. Andererseits, so mein Punkt und Eindruck, hält Malabou, wenn auch nicht ausgeführt und bei ihr biologisch romantisiert, eine Ahnung bereit, die medienwissenschaftlich aufzunehmen wäre, wie ich es hier vorschlage. Es ist übrigens bemerkenswert, an welch unterschiedlichen diskursiven Orten eine inkommensurable Lücke, also das heißt eine nicht behebbare Lücke, zeitlicher oder epistemologischer Art aufgetaucht ist. Brian Massumi legt eine Lost Half Second in der psychologischen Medienforschung seinem Affektbegriff zugrunde und Ximena Canalis verfolgt eine unerklärliche Zehntelsekunde in den verschiedensten Zusammenhängen zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Physik bis zu Walter Benjamin. Doch zurück zur thematisierten Lücke. Hier könnte ich eigentlich erst anfangen nach dieser Problemexposition, das weiß ich. Trotzdem möchte ich anbringen, dass es wichtig wäre, zu fragen, ob diese Lücke vielleicht vielmehr auch mit einer Tätigkeit in Verbindung zu bringen ist, einer Selbsttätigkeit, die bei der ganzen Metaphorisierung als Lücke leicht zu übersehen ist. Und eine solche Selbsttätigkeit, ein immerwährendes Auseinandergehen von Unbewusstem und Bewusstsein, ließe sich vielleicht auch als mediale Praktik radikalisieren, vielleicht im Sinne von so etwas wie einem Begriff des Eingriffs. Damit hätte man die Möglichkeit, sich den Diskussionen über Emergenz anzunähern. Und das ist der Punkt, mit dem ich schließen will, weil ich glaube, dass die Bewusstseinsforschung tatsächlich doch eine sozusagen ein neues Problemfeld für die Medienforschung bereithält. Und das ist die gerade aufkommende und sich wieder entfaltende Diskussion um Emergenz. Das heißt um Phänomene, die nicht auf ihre einzelnen Bestandteile, aus denen sie zusammengesetzt sind, sich reduzieren lässt. Die Medienforschung hat dazu auch gearbeitet, zum Beispiel Sebastian Fehlken über den Schwarm. Aber das Bewusstsein wird gerade in der Soziologie auch wieder als emergentes Phänomen stark gemacht und problematisiert. Diese vielleicht so etwas wie paradoxerweise ursprünglich zu nennende Medialität, die in einer solchen, in einem solchen Verständnis des Eingriffs ohne Beherrschung zum Ausdruck käme, greift uns eben immer schon vor, realisiert und verwandelt auch in konkreten Medientechnik vielfacher Gestalt. Und wie Hermann Cohen, Wittgenstein und Derrida es in sehr unterschiedlicher Art im Vorgriff auf die Medienphilosophie verdeutlicht haben, aber so macht auch dies nochmal deutlich, dass so etwas wie Selbsterkenntnis bestenfalls ein Münchhausen-Unternehmen oder auch was wie ein Bootstrapping sein könnte. Und ganz am Schluss möchte ich nur nochmal schlagwortartig zusammenfassen, was für Antworten ich auf meine eingangs gestellte Frage, warum nun sollte sich die Medienwissenschaft nachdrücklicher zur Bewusstseinsforschung äußern, geben würde. Erstens, weil es verschiedene Diskussionen und Problemlagen der Medienwissenschaft direkt berührt, nämlich auch, weil sich die Medienkulturwissenschaftlerin erproben und ihren eigenen Materialismusbegriff weiter ausarbeiten kann. Weil eine Medienphilosophie im Besonderen vielleicht Position beziehen könnte zur zeitgenössischen Philosophie des Geistes, die eben sehr stark von einem dem skizzierten materialistischen Zug geprägt ist. Vielleicht auch, weil das Bewusstsein per se auch als Rätsel, aber auch in einer demystifizierten Form als Problem interessieren könnte. Und weil man den Apriorismus des 20. Jahrhunderts als Teil der eigenen Fachgenese besser verstehen können muss. Die Antwortebenen sind verschiedene. Ich habe mehrfach gesagt, dass sozusagen das Gesamtvolumen der Medienwissenschaft anders zur Bewusstseinsforschung beitragen könnte als die Lebenswissenschaften. Dies auch, da müsste man ganz stark ausdifferenzieren, weil wir es in den Diskussionen, auch in den empirischen Diskussionen um das Bewusstsein, ständig mit Überlegungen der Repräsentation, der Entsprechung, das heißt der Korrelation, der Äquivalenz, der Kontinuität zu tun haben. Und für diese epistemischen Fragen kann und muss sich die Medienwissenschaft sehr zuständig fühlen, weil sie da auch schon viel zu gearbeitet hat. Dann die andere Antwortebene, die mir eben sehr wichtig zu sein scheint, ist, dass man einen medienwissenschaftlichen Begriff der Emergenz oder der Kritik daran entfalten können müsste oder wollen sollte vielleicht. Und letztlich das nur angerissene Problem, ein Begriff der medialen Praktik im Sinne eines Eingriffs, der diskretisierende Wirkung hat, zu entfalten. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und danke Ihnen ganz herzlich.